Tröste, tröste dein Volk, Gott. Du siehst, wie lieb ich sie alle habe und was bin ich? Ich bin so klein. Mein Herz ist ein kleines Bündel aus Fleisch und Blut, aber dein Herz besteht aus reiner Göttlichkeit und Liebe. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute zu erkennen, was wir eigentlich nicht erkennen können, die Größe und Breite und Tiefe deiner Liebe zu uns. Öffne dein Wort für die Herzen, öffne die Herzen für dein Wort, wie es in Hebräer heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest und uns bewahrst im Glauben und segnest. Amen. Jakobus 1, der ist manchmal schwer zu finden, der Brief. Irgendwie ist er in verschiedenen Bibelausgaben auch an verschiedenen Stellen manchmal. Während ihr noch dahin blättert, will ich eine kurze Geschichte von mir selber erzählen. Viele von euch wissen, dass ich für ein Jahr in Japan war, als Kurzzeitmissionar. Und ich habe mit Zweifel und Glauben viel erlebt. Auch in dieser Zeit, schon davor, ich hatte etwas ziemlich Dummes getan. Als ich noch den Vertrag hatte, also als die Entscheidung im Raum stand, nehmen wir den jetzt oder nicht, habe ich gesagt, ich verpflichte mich jetzt, ich mache keinen Rückzieher, ich verpflichte mich wirklich für ein Jahr, mich bei der Allianzmission zu verdingen und in Japan zu sein. Und ich habe gebetet, es waren 9 Monate vielleicht oder noch länger, bevor dieses Jahr anfängt, stand es schon fest. Und ich habe dann gebetet, Gott, bitte, bitte, ich weiß, ich habe immer dafür gebetet, aber jetzt nehme ich das Gebet, lege ich das mal auf Eis. Ich bitte, mach, dass ich mich nicht verliebe in irgendjemanden, bevor ich dieses Jahr anfange. Ich habe mich dann verliebt, Hals über Kopf, zum ersten Mal. Und das Blöde war nicht, das Komplizierte war nicht nur, dass ich dann für ein Jahr weg wäre innerhalb von kurzer Zeit, sondern das kann man meistern, glaube ich, sondern das wirklich Komplizierte war, dass ich mich in eine Nichtchristin verliebt habe. Ich sage nicht, dass das immer schief geht, aber aus meiner Biografie würde ich sagen, das mache ich nie wieder. Es war jedenfalls so, dass manche Leute auch dann mir gesagt haben, Declan, das kann ich dir nicht empfehlen, das kann ich dir nicht wünschen, dass du in dieser Beziehung bist. Aber ich habe meine Freunde halt vor die vollendete Tatsache gestellt. Ich habe niemanden um Rat gefragt dabei. Und ich bin manchen Leuten extrem dankbar. Dani, du sitzt da ganz hinten, oder Markus, die einzigen beiden, die mit einer aufgeschlagenen Bibel zu mir gekommen sind und gesagt haben, so sehen wir das. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe euch damals gehasst. Heute liebe ich euch dafür. Ich konnte das nicht annehmen. Und auch Ruben, falls du das jemals hören solltest, vielen Dank, dass du mir das so ins Gesicht gesagt hast. Jedenfalls war es so, dass die Dynamik dieser Beziehung so war, und das ist die Dynamik von Versuchung und von Leid und von Prüfungen, dass ich irgendwann vor einem Scheideweg stand. Will ich ein Leben mit Gott leben? Will ich bei Gott bleiben? Oder möchte ich, das war ein Hirngespinst, den Glauben aufgeben und mit diesem Mädchen durchbrennen? So bekloppt, wie das klingt, ja. Aber das war tatsächlich das, was in mir vorging. Also, dass ich irgendwo in mir drin eine Stimme hatte, die mich wegführen wollte von Gott und alles Mögliche dazu gebraucht hat. Das ist nämlich das Wesen von solchen Glaubensprüfungen, dass sie fragen, willst du jetzt trotzdem bei Gott bleiben? Manchmal ist passiert, dass wenn uns etwas weggenommen wird, dann ist die Frage, willst du bei Gott bleiben, auch wenn du etwas verlierst? Manchmal, in meinem Fall war das so, wenn du etwas bekommst, willst du Gott dann trotzdem haben? Liebst du die Gabe mehr als den Geber, ist dann die Frage. In Japan ging es dann drauf und runter. Die Beziehung war 2 Wochen, nachdem ich in Japan ankam, zu Ende. Das war krass für mich. Mein Weltbild ist völlig auseinandergefallen. Und ich muss sagen, in der Zeit war ich gefühlter Nichtchrist. Also ich konnte nicht mehr sagen, ich glaube. Egal, was andere gesagt haben, die Missionare dort haben sich heldenhaft bemüht, die sind ja auch Missionare, Glaubenshelden und so, und ich, alles, was sie gesagt haben, ist einfach abgeprallt. Der Glaube war weg. So hat sich das angefühlt. Als hätte ich nie geglaubt und als würde ich nie wieder glauben. In der Zeit gab es einen Mann, der besonders stark für mich da war. Das ist Reinhard Berns, der war mal hier öfters in der Gemeinde. Und der Typ hat einfach die Gabe des Glaubens. Dem war das auch völlig egal, was ich gesagt habe. Reinwald, ich glaube gar nicht mehr, es ist unmöglich, es geht nicht. Und er hat dann irgendeine biblische Verheißung einfach gesagt und gegrinst. Und immer weiter für mich gebetet. Die haben mich in ihre Familie aufgenommen, wie einen neuen Sohn. Die haben schon zwei Söhne. Die waren immer für mich da. Und dieser Mann hat für mich weitergeglaubt, wenn man das so sagen kann. Da, wo ich nicht mehr konnte, hat er weitergemacht und hat mich mitgetragen. Und das Ende der Geschichte, weil das, sonst würde ich ja jetzt nicht hier stehen und gleich eine Predigt halten, ist, dass Gott Glaube geben und nehmen kann, wie er will. Und ich weiß noch, dass ich dann wieder ankam in Deutschland. Das ist auch spannend, wenn man hier sitzt und dann soll man oder stehen und dann soll man als ein Bericht geben von der Tätigkeit in Japan, wie viele Leute man bekehrt hat und so weiter. Und ich konnte dann nichts sagen. Ich dachte, wenn ich hier vorne stehe, falle ich auseinander, weil ich so gezweifelt habe. Und nichts mehr hatte in der Hand. Und das war dann das bekloppteste Gebet aller Zeiten. Jesus, ich bin jetzt für ein Wochenende unterwegs auf ein Seminar, ins Unbekannte hineingebetet. Wenn es dich gibt, dann zeig dich an diesem Wochenende. Und das ist schon ganz schön dreist. Also er hat sich mir mein ganzes Leben lang versucht zu zeigen. Und jetzt bete ich dieses Wochenende. Dieses Wochenende gebe ich dir noch Zeit, sozusagen, und dann gebe ich auf. Und aus irgendeinem Grund hat es diesem wundervollen Wesen, dieser unendlich gütigen Person gefallen, sich mir zu zeigen an dem Wochenende. Und dann war es wieder da. Und ich kann nur sagen, das kann ich nicht ein- oder ausschalten. Man kann seinen Glauben stärken und fördern, aber er liegt nicht in meiner Hand. Und in dieser Geschichte sind schon zwei Anwendungen. Die erste ist, such dir Leute, die dich tragen. Ich bin sehr dankbar für Leute wie Reinwald. Und das zweite ist, trage Leute, die zweifeln oder leiden. Gut. Jakobus 1. Jakobus, Knecht Gottes des Herrn, und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gerne gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann und unbeständig in all seinen Wegen. Der niedrige Bruder rühme sich aber seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn wenn er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Ein jeder aber wird von seinen eigenen, wenn er versucht wird, von seinen eigenen Begierden fortgezogen und weggelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jakobus ist der Bruder von Jesus und er lebt in einer Zeit, also in der Urgemeinde, wo die Gemeinde auf einmal verfolgt wird, wo die Apostel immer wieder verhaftet werden, ausgepeitscht werden, verschwunden sind. Also das ist, stellt euch vor, alle Leiter werden auf einmal weg in deinem Leben, alle deine geistlichen Vorbilder und Leiter. So war das. Also man hatte wunderwirkende, vollmächtige Apostel und am nächsten Tag waren sie alle weg. Und dann saß man da als Gemeinde und zu wem hat man geblickt? In diesem Fall zu Jakobus. Das scheint eine natürliche Leitungsperson gewesen zu sein. Und Jakobus schreibt hier an leidende Christen. Hier geht es nicht darum, dass es einen großen Unterschied zwischen Zweifel oder Anfechtung und Leid gibt. Das ist für Jakobus ein großes Paket, nämlich die Situation, in der diese Christen sind. Sie werden massiv verfolgt von allen Menschen in ihrer Umgebung, nicht unbedingt vom Staat, aber von der religiösen Welt und von ihren eigenen Nachbarn und Verwandten. Also der Kontext für unseren Brief ist für verfolgte und angefochtene und leidende Christen, dass sie immer noch Christen sind und deshalb immer noch so leben müssen und können wie Christen. Also auch wenn sich die Umstände ändern, weil am Anfang war alles toll bei Pfingsten. Da haben sich massenweise Leute bekehrt und alle fanden das super. Und dann hat sich das irgendwann gewendet. Das war Vers 1. Das ist faszinierend, wie kurz sich Jakobus fasst. Der sagt einfach mehr oder weniger Hallo. Und dann Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine geliebten Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Also der springt sofort zur Anwendung. Und ich habe die Gewohnheit, Markus meine Predigten zu schicken vorher, damit er drüber guckt. Und du hattest einen Vorschlag mehr Anwendungen, da hast du meinen Ehrgeiz geweckt. Ich habe jetzt 7 Anwendungen eingebaut. Genau, weil Jakobus auch so tickt. Das sind nur Befehlsformen und Imperative hier. Die Sache ist, dass er sofort etwas sagt, dass wir, also wenn Reinhard hat das oft gemacht, wenn ich gezweifelt habe. Ich weiß noch, als ich Geburtstag hatte, hat er auf einmal vor der Tür gestanden und geklopft und ich mache auf und dann steht er da und sagt, der Herr ist dein Licht und dein Heil. Und dann hat er mir eine Taschenlampe zum Geburtstag überreicht. Und wir haben dann ihn bedankt und die Tür zugemacht. Und dann haben wir uns einfach weggeschmissen vor Lachen, weil solche Sprüche auch manchmal einfach kitschig sind, wenn man das falsch rüberbringt. Aber die können auch irgendwo wirklich schwer anzunehmen sein. Und deswegen ist es interessant, dass hier Jakobus wirklich mit der Tür ins Haus fällt und schreibt an verfolgte Christen, freut euch. So. Und da, wo Paulus ganze Kapitel drüber schreibt und das theologisch erklärt, ist Jakobus auch sehr kurz. Wenn ihr hier euch fragt, wie soll ich mich denn in Anfechtung oder über Anfechtung freuen? Und ich glaube nicht, dass das so eine laute Freude sein muss. Ich glaube, das kann auch eine stille und leise Freude sein, die wirklich, wo ihr merkt, dass es auch von Gott geschenkt ist. Aber Jakobus sagt uns auch, wie das funktioniert. Er sagt in Vers 3, also er sagt erst, freut euch. Und dann Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, Ausharren bewirkt. Also indem ihr erkennt oder weil ihr erkennt oder weil ihr wisst, dass euch das zum Besten dient oder eurem Glauben auch zum Besten dient. Hier geht es irgendwo um Fortschritt durch Erkenntnis. Und das ist nicht so kopflastig, wie manche vielleicht denken. Hier geht es um Erkenntnis im Sinne von, ich habe Erkenntnis über meine Freunde. Ich kenne sie. Das ist nicht rein intellektuell. Ich kenne sie wirklich. Und das ist eine Form von Erkenntnis. Und darum geht es, dass du Gott kennst und weißt, dass dir alle Dinge letzten Endes zum Besten dienen. Weil das ist das Ziel von allem Leid im Leben eines Christen, ist immer die Vervollkommnung dieses Christen und dass er so wird wie Jesus. Das ist in Römer 8, ich will euch das kurz vorlesen, das kennt ihr, das müsst ihr kennen und das müssen wir immer wieder hören. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Da geht es darum, dass Gott alles in der Hand hat und dass es ein Paket ist. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und hat damit für dich erkauft, dass Gott all Gottes Handeln an dir nie wieder irgendwas mit Zorn oder Strafe zu tun haben wird, sondern reine Gnade ist. So dass selbst die schlimmsten Dinge, die uns passieren, egal wie es sich anfühlt, von Gott aus gesehen uns als Geschenk gegeben werden, um uns zu vervollkommnen. Um uns so zu machen, wie Jesus hier steht, dass wir vorherbestimmt sind, so zu werden wie Jesus. Das ist das Ziel, das Gott hat, wenn er in unser Leben hineinwirkt. Durch gute Dinge und schöne Dinge, aber auch durch schlimme Dinge. Und das ist unglaublich schmerzhaft und fällt mir sehr schwer zu sagen im Moment. Aber das ist der Grund für unsere Freude, dass wir wissen, dass es uns in Gottes Plan zum Besten dient. Eine Frage ist vielleicht, wie sieht dieses Ausharren aus? Also hier geht es um Ausharren, das klingt, als würde man sich irgendwo festkrallen. Ich habe ein paar Beispiele, die sind von mir. Wenn ihr keine von denen kennt, dann seid ihr seltsame Menschen, beziehungsweise total anders als ich. Das erste für mich, ein Beispiel, ist sexuelle Versuchung jeder Art. Ausharren bedeutet in dem Zusammenhang beten, weggucken, kämpfen, nicht aufgeben, nicht nachgeben, Gott vor allem glauben, was er gesagt hat über Sexualität. Also nicht meine Meinung oder die Meinung meiner Freunde aus der Welt oder was auch immer, oder irgendwelche Mythen darüber, dass ich irgendwas brauche oder nicht, sondern Gottes Meinung über Sexualität hochzuhalten und mich daran festzukrallen und da auszuharren. Was anderes ist Frust im Umgang mit Menschen. Das kennt ihr alle, hoffentlich. Sonst habt ihr zu wenig mit Menschen zu tun, würde ich sagen. Es ist für mich manchmal eine unglaubliche Last, wenn ich merke, dass dauert so oder ich bemühe mich. Und das Ausharren bedeutet dann, mit manchen Menschen, oder eigentlich mit allen Menschen, in guten wie in schlechten Zeiten, Geduld und Barmherzigkeit einfach weitermachen. Ich denke dann an Leute wie Paulus. Die arme Sau hat Gott irgendwie einfach dahingestellt als Beispiel für uns. Der hat scheinbar die schlimmsten Freunde und Gemeindemitglieder der Welt, wo er sich scheinbar wirklich manchmal so am Rande oder auch jenseits von jedem Burnout befindet. Aber er macht weiter. Er macht einfach weiter in der Kraft Gottes. Und weil er ausharrt und sich festkrallt. Für mich sehr spannend persönlich ist Selbstmitleid. Da muss man auch ausharren und sich dagegen wehren. Das ist im Kopf und das ist unglaublich anstrengend. Aber das insgesamt macht mich das stärker. So wie Training im Fitnessstudio ist auch anstrengend. Aber danach hast du halt Muckis, würde ich sagen. Und so ist das auch seelisch und geistlich, dass Anstrengung geistliche Muskeln sozusagen aufbauen kann. Bei Selbstmitleid geht es dann darum, bewusst zu denken und umzudenken, und an Verse zu denken, die Jesus gesagt hat über das Kreuz, das ich auf mich nehmen soll. Und das klingt halt ganz anders dann. Das fühlt sich ganz anders an, zu sagen, dann nehme ich mein Kreuz auf mich, was auch immer es auch ist. Ich kann es nehmen. Jesus sagt das und er sagt nichts, was ich gar nicht kann. Also diese Dinge, wenn unser Glaube geprüft wird, das verstärkt unseren Glauben. Das ist nicht so wie bei einer Brücke, wenn man sagt, ich drücke jetzt drauf, bis sie kaputt geht. Dadurch ist sie nicht stärker geworden. Aber beim Glauben erreicht Gott nie diesen Punkt, dass wir durchbrechen, sondern es drückt uns noch weiter zusammen, wie Diamanten, die unter Druck entstehen. Und das können wir in der Situation extrem schlecht fassen. Aber wenn wir das vorher wissen, wenn wir Freunde haben, die das auf die richtige Art und Weise sagen können, Weil das ist sehr, sehr gefährlich. Bei mir riskiert man schon, dass ich dich dann nicht mehr mag für eine Zeit. Wenn man mir irgendwas zu Frommes sagt, wenn ich gar nicht aufnahmefähig bin dafür. Nebenbei, wenn du neu bist, Glauben bedeutet bei uns auf das Hören und Vertrauen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Das bedeutet, dass du persönlich erkennst, wie wertvoll Jesus Christus ist und anfängst, immer mehr über ihn nachzudenken und ihm irgendwann nachzufolgen. Glauben bedeutet da vor allem, auf das einmalige Opfer Jesu Christi zu vertrauen und zu sagen, Jesus ist für mich gestorben und allein durch das Kreuz bin ich bei Gott angenommen. Und zwar genauso sehr, wie Jesus selber bei Gott angenommen ist. Gott sagt über seinen Sohn, siehe, das ist mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und das sagt Gott über dich, wenn du an sein Kreuz glaubst. Kommen wir zu Vers 5. Erst steht da, wenn euch der Mangel verschwindet, wenn ihr ausharrt, aber dann steht auf einmal, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, dann nimmt er hier also Weisheit als ein Beispiel für etwas, wenn es um Mangel geht. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gerne gibt und niemanden schilt oder keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Manchmal erlebe ich das, wie Kinder von ihren Eltern irgendwas haben wollen, meinetwegen Geld, um irgendwas zu kaufen. Dann ist oft gleich die Frage, wofür willst du das? Was willst du kaufen? So als würde man wollen, dass das Kind genauso perfektionistisch und genau richtig und ohne was zu verschwenden damit umgeht, wie man selber. Also man hinterfragt das Motiv dabei und das macht Gott nicht. Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du ihn um etwas bittest. Vorwürfe zu machen ist die Aufgabe von Satan. Und alle Vorwürfe, wenn du an Jesus glaubst, die an dich gerichtet werden, prallen von seinem Kreuz ab. Weisheit bedeutet hier immer etwas Lebenspraktisches. Nirgendwo in der Bibel ist das was Mystisches oder Superintellektuelles oder rein Inneres. Die Weisheit der Bibel bedeutet die Fähigkeit, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das merkt ihr vor allem, wenn ihr in den Sprüchen liest. Das kann man immer sehr leicht anwenden. Und das Problem für uns, und das spricht jetzt Jakobus an, ist, dass für konkrete Situationen meistens nicht viel steht, wenn es um Weisheit geht. Also wenn ich nicht weiß, soll ich mich hier bewerben, soll ich das und das machen, wie gehe ich mit dieser Last um oder mit diesem Leid oder mit dieser Schwierigkeit? Und da sagt Jakobus einfach, betet dafür. Und dann spricht er das ganze Thema Glauben und Zweifeln über Gebet an. Das sind die Verse 6 bis 8. Das lese ich nicht nochmal aus Zeitgründen. Aber da geht es, das Problem bei Zweifeln ist, dass es immer darum geht, dass wir an Gottes Charakter zweifeln. Das merkst du auch selber, wenn dir jemand was nicht zutraut. Das spürst du sofort. Er denkt, ich kann es nicht. Oder er denkt, ich bin nicht in der Lage, das zu machen oder nicht gut genug. Ich krieg das nicht hin oder ich bin nicht so, wie man sein muss, um das und das zu machen. Das war bei Adam und Eva schon so. Das waren die Ersten, die gezweifelt haben. Eva hat daran gezweifelt, dass Gott es wirklich gut mit ihr gemeint hat. Sie hat ihn für einen Spielverderber gehalten, weil Satan ihr das so eingeflüstert hat. Das ist, jeder Zweifel hinterfragt Gottes Charakter. Ich war mal auf einer Kanutour und ich hatte gerade ein bisschen frei, das Zelt war schon aufgebaut. Ich saß am Fluss, an der Lahn, alleine, es war sehr schön. Dann kam ein kleines Mädchen und ihr Papa. Das Mädchen war schon alt genug, um zu reden und zu laufen und so, aber noch jung genug, um die guten Fragen zu stellen. Ja, also die richtig guten Kinderfragen. Und auf einmal holt der Papa einen Stock und fischt aus dem Fluss eine Biene. Und die Biene war im Wasser am Ertrinken. Er sagt zu seiner Tochter, wir retten jetzt diese Biene. Sie zuckt schon ein bisschen zusammen, ist ja eine Biene. Und dann holt er sie raus und hat sie auf dem Stock und hält ihr die Biene so ins Gesicht. Und dann fragt das Kind, kann sie stechen? Dann habe ich überlegt, was wird der Vater jetzt sagen? Was wird er sagen? Ich weiß, was ich sagen würde. Und er sagt dann, ja. Aber warum sollte sie das jetzt tun? warum sollte sie das jetzt tun? Sie wird sich jetzt abtrocknen, siehst du ja, sie macht ja so, und dann wird sie nach Hause fliegen zu ihrer Familie, so als wäre das jetzt Biene Maja persönlich. Und dann überlegt das kleine Mädchen und stellt noch eine Frage. Sie fragt dann über die Biene, ist sie lieb? Und das ist das, was Kinder so gut drauf haben, weil sie weiß, wenn diese Biene lieb ist, ist es egal, was sie kann. Eine liebe Biene kann mich stechen, aber sie macht es nicht. Ein lieber Hund kann mir das Gesicht abbeißen, aber er macht es nicht. Und ein lieber Gott ist so souverän, dass er alles in der Hand hat und mir alles Mögliche zutrauen kann, aber er ist lieb. Er ist nicht willkürlich und ich kann ihm vertrauen. Und deshalb ist dieses kleine Mädchen, da ist mir ein Licht aufgegangen. Und hier geht es darum, bei Jakobus, dass du Gott glaubst, dass er lieb ist und dass er weiß, was er tut. Wenn du zu einem Gott betest und nicht denkst, dass er dir was geben wird, dass er knauserig ist oder sowas, dann zeigt das, dass du ihm nicht zutraust, liebevoll zu sein oder spendabel zu sein. Das heißt, Glaube und Zweifel sind immer zwei verschiedene Meinungen über Gott. In Vers 9 bis 11 geht es jetzt auf einmal um Geld und Reichtum. Und ich will dazu nicht viel sagen, weil das im Brief wird immer wiederholt und die Zeit ist schon fortgeschritten. Wichtig ist nur, da ist eine Blume und in Vers 12 sehen wir dann einen ziemlich starken Kontrast. Die Blume, sagt Jakobus, die vergeht. Die Sonne geht auf, das wird ihr zu heiß, sie erduldet das nicht, sie hält nicht durch, sie fällt um. Alles geht kaputt und fällt auseinander bei der Blume. Und dann in Vers 12 heißt es aber, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und das ist, der bleibt stehen. Der hält mehr aus als so eine kleine Blume. Und das, die Sache ist, das gilt für das ganze Leben. Hier ist nicht die Verheißung, wenn du jetzt einmal in Versuchung oder in einer Probe Nein sagst zur Sünde, kriegst du die Krone des Lebens. Und wenn du das nochmal machst, kriegst du 2 oder 4 oder 8 oder Tausende und dann sammelst du Kronen oder so. Sondern hier geht es um deinen ganzen Lebensstil. Wer überwindet, sagt Jesus in der Offenbarung, die ganze Zeit. Wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Oder wer überwindet, wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das heißt, es geht darum, wirklich durchzuhalten und auszuharren und am Leben zu bleiben. Das ist auch das in Vers 3, dieses Ausharren, was da steht. Das heißt, Anfechtung und Leid und Versuchung sind nicht punktuell, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist ein charakteristisches Merkmal eines Christen. Und wenn du das nicht hast, dann wird das kommen, indem Gott dich immer wieder auf die Probe stellt und Dinge zulässt. Versuchung war in diesem Kontext für die Christen damals, dass sie wegen der Verfolgung den Glauben aufgeben. Das wäre der einfache Ausweg gewesen. Das heißt, in ihrem Herzen wird die Begierde gesagt haben, lass es doch einfach. Die Sache war, die mussten die Stadt verlassen und sich irgendwo in den Bergen verstecken oder an der Küste oder sowas. Und das war für reiche Leute mehr oder weniger Zwangsurlaub. Die konnten dann in ihr tolles Haus gehen. Aber für Arme war das eine Last. Die konnten nichts mitnehmen, was sie in einem Tag nicht packen konnten. Ich habe, glaube ich, eine der Anwendungen vergessen. Das war, bete um Weisheit für den konkreten Umgang mit Anfechtung und Leid. Und das vierte ist, gib nicht auf. Und es tut mir leid, ich kann es nicht besser sagen. Vielleicht hast du das länger nicht mehr gehört, denn es ist gut, gib nicht auf. Das müssen wir uns immer wieder gegenseitig zusagen. Vers 7, obwohl das lassen wir einfach. Vers 13 ist wichtig, der Nachsatz. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Und das ist sozusagen der Teil, der in dir passiert und den du tust. Es geht um Menschen, die Gott mehr lieb haben als alles andere. In Versuchung mehr lieb haben als die Sünde und in Leid mehr lieb haben als alles. Und deshalb, weil sie nie das verlieren werden, was sie am meisten lieben, immer noch Trost haben. Die Hauptthese dabei ist, dass du die vollkommene Freude nur in Gott finden kannst und nur in ihm suchen solltest. Und das ist das Wesen von Versuchung, dieses normale, gesunde Verlangen nach mehr, das uns nach Gott ausrichten sollte, wird von der Sünde immer wieder entführt und in Versuchungssituationen wird uns dann irgendwas hingehalten, damit wir denken, das wird sein. Wenn du das machst, dann wirst du diese Erfüllung finden. Aber die Wahrheit ist, wenn du diese Erfüllung immer mehr in Gott findest, wirst du sie immer weniger woanders suchen. Deshalb ist Anwendung 5, achte genau darauf, was deine Liebe zu Jesus Christus verstärkt und anfacht und noch feuriger macht und was sie dämpft. Ich weiß genau, was bei mir Liebe zu Jesus dämpft und Begeisterung für ihn dämpft. Das ist, wenn ich zu lange am PC sitze, mit manchen Leuten rumhänge, die ihn hassen, oder wenn ich zu lange im Bett liegen bleibe und faul bin, wenn ich mich schlecht ernähre und nicht genug schlafe. Ja? Andere Dinge fachen meine Liebe zu ihm an und die muss ich dann suchen. Vers 13. Die sechste Anwendung hat hiermit zu tun. Lerne Gottes Charaktereigenschaften kennen. Du musst wissen, wen du liebst und wie er ist. Du musst das verstehen, damit du überhaupt was in der Hand hast. Wenn Leute sagen, ich liebe Gott, versteht man manchmal nicht, was genau meinst du denn? Und das musst du wissen. Lies die Bibel so, dass du die Charaktereigenschaften Gottes darin suchst. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Hier in Vers 13 und später in Vers 17 geht es um den Charakter Gottes. Er ist gut, egal wie schlimm deine Situation ist und egal wie die sich ändert. Er bleibt ewig gut. Das ist Vers 17, da springe ich kurz hin. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Er nimmt hier Sonne, Mond und Sterne als Symbole für das, was wir kennen, was nicht vergeht und sich nicht ändert und irgendwie Bestand hat. Aber selbst die ändern sich dauernd. Jeden Tag geht die Sonne unter. Die verlässt uns jeden Tag. Die lässt uns jeden einzelnen Tag im Stich. Aber Gott lässt dich nie im Stich. Manchmal gibt es Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse. Das ändert sich alles. Aber Gott ändert sich nie. Er bleibt immer gut. Das ist auch wichtig für uns, dass wir dann verstehen, dass jedes Leid auch eine Wahl darstellt. Es geht immer darum, wirst du bei Gott bleiben oder von ihm weggehen. Und da, das ist dann, wo die Schnittstelle zwischen Anfechtung oder Leid und Versuchung kommt. Weil es darum geht, wie wirst du damit umgehen? Wirst du letzten Endes dich auf Gott werfen, was dir gut tun wird, oder wirst du woanders Halt suchen? In Vers 14 und 15 wird das dann beschrieben, dass es so läuft, dass die, ihr wisst, wie Sünde funktioniert. Gott ist nicht schuld, sondern das ist der alte Adam, das böse Herz in dir drin, die Begierde, die in dir drin heranwächst und dich lockt und verführt und flüstert und wegzieht und auf andere Dinge hinweist, damit du ja nicht auf das Kreuz blickst und auf Jesus Christus. Wichtig ist dabei, hier steht deine eigenen, und da hat jeder seine eigenen Begierden, und du musst dich selber kennen und dein eigenes Herz kennen, um da nicht völlig unterzugehen. Wenn die Begierde dann in dir drinnen heranwächst, bricht sie irgendwann heraus in Form von einer konkreten Sünde. In manchen Fällen, bei manchen Sachen, merkt ihr vielleicht, dass das blitzschnell geht, wie so ein Automatismus fast. Und das ist, weil du und deine Begierden in dem Fall wie ein eingespieltes Team seid. So, als da passiert dann kein Handel mehr mit der Begierde, die muss sich nicht anstrengen, die sagt einfach nur, hier ist es, und dann nimmst du es sofort, aus Gewohnheit. Und da müssen wir besonders aufpassen, das fühlt sich dann so an, als hätten wir keine Chance. Aber auch da gibt es Freiheit und Heilung durch Jesus Christus. Die Spannung für die ersten Leser von Jakobus war dann, in dieser Verfolgungssituation Gott anzugreifen dafür, seinen Charakter in Frage zu stellen, zu sagen, das kann er nicht machen, wenn er gut ist, es passiert, also ist er nicht gut. Dann stimmt das alles mit Jesus nicht und ich werde lieber wieder Jude wie die anderen alle bleiben und gehe wieder zum Tempel und verlasse mich darauf, auf das Opfersystem und auf die Gesetze, anstatt auf das Kreuz zu hoffen. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder, sagt er hier. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht von euren eigenen Begierden täuschen. Das menschliche Herz ist voller Begierde und voller Sünde. Aus dem Herzen, sagt Jesus, kommt alles, was uns vor Gott unrein macht. Und er sagt hier, meine geliebten Brüder, das heißt, er ringt mit uns, dass wir, um uns zu sagen, und das ist Liebe, dass er das macht, unterschätzt nicht die Boshaftigkeit und Hinterlist eures eigenen Herzens. Selbst die frommsten Wünsche müssen wir auf den Altar Gottes legen und von ihm prüfen lassen, weil sie allzu oft sündiger sind, als wir das ahnen. Deshalb ist Anwendung 7, die letzte, hör nicht auf dein Herz. Manche sagen das so kitschig, hör auf dein Herz. Hör nicht auf dein Herz. Die Bibel sagt, es ist tückisch und böse von Jugend auf. Und da musst du aufpassen. Über Vers 17 haben wir schon gesprochen. Kommen wir zu Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Hier geht es ist wieder ein Kontrast, ein Vergleich. Die Begierde bringt die Sünde hervor, gebiert die Sünde. Gott gebiert uns als neue Menschen. Er bringt uns als neue Menschen zur Welt. Das ist die Wiedergeburt. Wenn ich nur Zeit hätte, darüber weiter auszuführen, über Wiedergeburt. Wichtig ist mir, dass ihr seht, da steht nach seinem Willen. Nichts auf der ganzen Welt kann Gottes Willen widerstehen. Nicht für eine Sekunde. Wenn ein Regentropfen gerne eine Sekunde früher auf die Erde fallen würde und sich an den Rand seiner Wolke stellt und sagt, er guckt ja nicht, ich springe einfach, dann wird er nicht runter können, bis Gott diesem einzelnen Regentropfen erlaubt, runterzufallen. Nichts kann gegen seinen Willen passieren. Nichts kann sich da durchsetzen. Das heißt, du bist in seiner Hand dermaßen sicher. Das können wir uns nicht vorstellen, wie sicher wir sind. Wir haben vorhin gesungen, oh welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunend mit mir sehen, alles, Ende und Beginn. Mir war nicht einer deiner Tage unbekannt und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Das sagt Jakobus, wenn er sagt, dass wir nach seinem Willen wiedergeboren werden. Das, die absolute Souveränität Gottes, eines liebenden, guten Gottes, der weiß, was er tut, das ist der größtmögliche Trost, den du irgendwo in diesem Universum finden wirst. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, ist eine alte Frage. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Der Glaube, dass Gott letzten Endes wirklich alles zum Besten wirkt, kommt nicht davon, dass wir im Nachhinein irgendwie erkennen, dass es doch gut war. Wie oft habe ich das gehört? Das dauert zu lange, wenn du immer erst hinterher darauf kommst. Diese Gewissheit, dass Gott alles zum Besten wirkt, kommt vom Kreuz. Das perfekteste, liebevollste, würdigste, unschuldigste Wesen aller Zeiten, Jesus Christus, hat am Kreuz auf die brutalste Weise zu Unrecht gelitten. Und alle Engel des Himmels standen da und haben sich an den Kopf gegriffen und gefragt, wie kann er das nur zulassen? Wie kann er das nur zulassen? Aber Gott hat am Kreuz das Beste bewirkt, das jemals hätte passieren können. Am Kreuz lernen wir, dass Gott gut ist und dass wir ihm vertrauen können, egal wie schlimm es uns auf dieser Seite der Ewigkeit geht. Im Leid fragt uns der Satan, wie sehr oder liebt er dich überhaupt? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Unser Fleisch zeigt auf unser Leid und unsere Verfehlungen, unsere Sündhaftigkeit und fragt, liebt er dich wirklich? Aber unser Glaube zeigt auf das Kreuz und auf die durchbohrten Hände, auf die durchbohrten Füße und die durchbohrte Seite, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das heißt, wir vertrauen ihm nicht, weil wir alles erklären können, sondern weil er am Kreuz sein eigenes innerstes Wesen offenbart hat, seinen eigenen Charakter. Er ist gut, er ist lieb, er ist treu. Amen.